Tatsächlich ist die Frage nach der Staatssprache für jedes Land, für jeden Bürger der freien Welt eine existenzielle Frage, eine Frage der Identität, eine Frage des genetischen Gedächtnisses. Und unter den aktuellen Bedingungen der russischen Invasion ist dies auch eine Frage der Sicherheit, der Selbsterhaltung und der Konsolidierung der ukrainischen Nation.
So ein Vertreter der ukrainischen Regierung. Dahinter steht ein großes Projekt des Landes. Alles Russische soll entfernt werden. Von den Wänden, aus den Straßen, aus der Sprache und aus den Köpfen. Die Entrussifizierung der Ukraine ist spätestens seit Beginn der russischen Invasion im Gange. Das rigorose Vorgehen soll auch eine Antwort sein auf eine jahrhundertelange Kolonialisierung und die Diskriminierung der ukrainischen Sprache.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan, hallo, und Emmanuelle Schaas ist eine Journalistin aus Frankreich, die im Februar 2022 nach Kiew zog, in ein Land, das sie bis dahin kaum kannte. Das hat sich geändert. Mittlerweile berichtet sie für die Deutsche Welle und Radio France International über das aktuelle Geschehen dort. Für uns hat sie versucht zu ergründen, was das Festhalten an der ukrainischen Sprache für die Menschen in Kiew bedeutet. Dort sieht man diesen Kampf wie unter einem Brennglas, denn hier leben viele Geflüchtete aus dem Osten und Süden der Ukraine und auch viele Anhänger der Entrussifizierungspolitik.
Im Zentrum Kiews, auf dem Platz vor der Verkhovna Rada zum Beispiel, dem ukrainischen Parlament, oder auf dem Europaplatz erinnert nichts an die einstige Nähe zu Russland. Hier wehen die Flaggen der Ukraine und der Europäischen Union, zu der die Ukraine so gern gehören möchte. Doch das ist noch nicht überall in Kiew so, ganz zu schweigen von anderen ukrainischen Städten, wo viele Denkmäler, Straßen und Plätze an sowjetische Generäle oder russische Autoren erinnern. Um die von der Stadtregierung genannte Entrussifizierung voranzutreiben, wurde eigens eine Kommission im Kiewer Stadtrat eingerichtet. Sie entscheidet über die Umbenennung von Straßen und die Demontage von sowjetischen Denkmälern und Gedenktafeln. Timisch Martinenko-Kuschlianski leitet diese Kommission und erklärt seine Aufgabe am Beispiel des ukrainischen Linguisten Ivan Belodit.
Hier geht es speziell um einen ukrainisch-sowjetischen Wissenschaftler, der zu Sowjetzeiten verherrlicht wurde. Ivan Belodit galt zu Sowjetzeiten als Koryphäe, als großer Wissenschaftler auf dem Gebiet der ukrainischen Linguistik. Aber tatsächlich zielte seine gesamte Arbeit darauf ab, die Standards der ukrainischen Sprache an die der russischen Sprache anzunähern.
Der ukrainische Linguist Belodit, der 1981 starb, soll aus dem Stadtbild Kiews verschwinden. Denn was er tat, als er die ukrainische Sprache auf Grundlage der russischen formte, sieht man heute in der Ukraine als Verrat an der eigenen Identität.
Das war für die Ukrainer die abscheulichste Form des Verrats. Denn es waren zu Sowjetzeiten unsere eigenen Beamten, die den Interessen Russlands dienten. Es gab auch Beamte, die aus Russland entsandt wurden, mit dem Auftrag, Standards durchzusetzen, die die Ukrainer den Russen kulturell, geistig und ideologisch näher brachten. Aber Ivan Belodit gab vor, die ukrainische Sprache weiterzuentwickeln. Und in Wahrheit hat er sie abgewertet und deformiert, sodass die ukrainische Sprache immer mehr der russischen ähnelte.
Deshalb wurde die Gedächtnistafel, die an den ukrainischen Linguisten Ivan Belodit erinnerte, abmontiert. Mehr als 70 Straßen, Gassen und Plätze in Kiew sollen im ersten Kriegsjahr offiziell umbenannt worden sein. Kiew löst sich von allen russischen Bezügen im Stadtbild. Und das nicht erst seit Russlands Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022, wie Volodymyr Telischtschak betont. Er ist stellvertretender Leiter des Ukrainischen Instituts für nationale Erinnerung.
In der Ukraine begann dieser Prozess, als sich die Ukraine vom Imperium verabschiedete, am Vorabend des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Denn die ersten Umbenennungen und die erste Entfernung von Lenin-Denkmälern erfolgten Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre. Mariupol, das zu Sowjetzeiten Zhdanov hieß, erhielt seinen historischen Namen kurz vor 1990 zurück, also noch vor unserer Unabhängigkeit im Dezember 1991. Und auch mit der Demontage der ersten Denkmäler begann man noch im Jahr 1990. Doch in den 30 Jahren danach spielten diese Fragen der Erinnerung, der Beziehung zu Russland und der gemeinsamen Vergangenheit mit Russland keine große Rolle. Deshalb blieben sie in den verschiedenen Regionen des Landes auf unterschiedlichem Niveau stecken. Außerdem wirkte die russische Propaganda in all den Jahren unserer Unabhängigkeit. Das wird erst heute deutlich.
Bei all diesen Projekten gehe es nicht allein um Russland, sondern auch um den Kommunismus und um eine Verdrängung russischer Narrative aus der Geschichte. Von den Behörden wahlweise bezeichnet als Entrussifizierung, Dekommunisierung oder Entkolonialisierung. Bei der Wiederaneignung ihres kulturellen Erbes, so der stellvertretende Leiter des ukrainischen Instituts für nationale Erinnerung Teliszczak, soll nichts zurückbleiben. Weder an den Wänden noch in den Köpfen und schon gar nicht in der Sprache.
Es gibt in der Ukraine gerade eine große Welle von Umbenennungen. Dabei herrscht nicht immer Einigkeit, denn manche Persönlichkeiten der Zeitgeschichte sieht man unterschiedlich. Aber im Prinzip ist die allgemeine Richtung klar. Die Ukraine verabschiedet sich vom sowjetischen Imperium, von dem Kolonialreich Russland. Und das Konzept der Dekommunisierung ist das Werkzeug dazu.
Seit über 30 Jahren ist die Ukraine unabhängig und diejenigen, die seitdem geboren wurden, kennen die Sowjetunion nur aus Erzählungen. Besonders sie finden mehrheitlich, dass die Ukraine in der Vergangenheit russisch kolonisiert wurde und dagegen begehren sie schon seit langem auf. Der Höhepunkt dieses Kampfes noch zu Friedenszeiten war die Maidan-Revolution gegen die prorussische Regierung in der Ukraine im Jahr 2014. Danach besetzte Russland die Krim, was letztlich zum russischen Angriff auf die Ukraine 2022 führte. Seitdem lehnen vor allem die jungen und mittelalten Ukrainer und Ukrainerinnen systematisch alle aus Russland kommenden Dinge verstärkt ab. Auch die Sprache ist betroffen. Xenia und Ivan Filipov flohen 2014 aus der Stadt Mykolaiv im Süden der Ukraine, 60 Kilometer von Cherson entfernt. Die Stadt zählte vor dem Krieg zu jenen Teilen der Ukraine, in denen die russische Sprache dominierte. Auch Xenia und Ivan, 32 und 38 Jahre alt, sprachen Russisch als Muttersprache. Aber das hat sich geändert, seitdem sie in Kiew leben.
In meiner Familie sprechen alle Russisch. Meine Eltern sind russischsprachig, meine Großeltern sind alle russischsprachig und wir hatten auch ein russischsprachiges Umfeld. In der ganzen Stadt sprach man, um ehrlich zu sein, nur Russisch. Wenn man Ukrainisch sprach, zeigte das, dass man vom Lande kam, irgendwie ungebildet war. Das heißt, die russische Sprache war die Sprache der Privilegierten. Wenn man irgendwo arbeiten wollte, dann ging das nur auf Russisch. Wir haben ständig auf Russisch gesprochen.
Viele Ukrainer und Ukrainerinnen sind russische Muttersprachler. Auch Präsident Selenskyj. Laut Forschern spricht schätzungsweise ein Drittel aller Ukrainer Russisch als Muttersprache. Auch nach der Unabhängigkeit des Landes Ende 1991 blieb das noch in vielen Regionen so. Und deshalb hatten diejenigen, die in russischsprachigen Familien aufwuchsen, keinen Grund, die Sprache zu wechseln, erinnert sich Xenia. Zumal sie nur in der Universität Sprachkurse in Ukrainisch belegen mussten, nirgendwo sonst, obwohl Ukrainisch die einzige anerkannte Amtssprache des Landes ist.
Ich bin auf eine russischsprachige Schule gegangen. Zum ersten Mal sprach ich Ukrainisch an der Universität. Und das war nicht einfach. Im ersten Jahr konnte ich kein einziges Wort sagen, weil, weißt du, jetzt scherzen sie, dass du dir den Mund brichst. Aber das war wirklich so. Als ich mein Studium 2012 beendet habe, konnte ich es schon ganz gut. Doch danach gab es keinen Grund, weiter Ukrainisch zu sprechen, denn alle redeten Russisch. Deshalb habe ich immer nur zu Ukrainisch geswitcht, wenn ich musste, sonst nicht. Aber jetzt versuchen wir häufiger Ukrainisch zu sprechen. Denn hier in Kiew spricht man im Alltag und bei der Arbeit nur Ukrainisch.
Ja. Erst im April dieses Jahres hat Präsident Volodymyr Zelensky neue Gesetze unterzeichnet, wonach unter anderem Staatsbürger ukrainisch können müssen. Das findet Ivan, Xenias Ehemann, gut. Zwar ist auch er auf eine russischsprachige Schule gegangen, denn in den Regionen Luhansk und Donetsk, wo er herkommt, spricht man mehrheitlich Russisch. Aber seit der Maidan-Revolution, an der auch er teilgenommen hat, lehnt er es ab, Russisch zu sprechen.
Ich finde, und das möchte ich an dieser Stelle betonen, dass eine solche Wahl auch darüber entscheidet, mit welcher historischen Erzählung man sterben wird. Denn wenn der Krieg sehr nahe ist, weiß man, dass man jederzeit sterben kann. Viele Menschen und auch unsere Verteidiger sterben. Und sie entscheiden, mit welcher Sprache sie sterben werden.
In Xenias Familie, in der vor dem Krieg ausschließlich Russisch gesprochen wurde, findet ihre Entscheidung Zustimmung. Und alle halten sich daran.
Sie müssten sehen, wie meine Mutter, eine Lehrerin für russische Sprache und Literatur, versucht, auf Ukrainisch zu sprechen. Und mein Vater, der sein ganzes Leben lang Russisch sprach, seine Eltern sprachen auch Russisch, er versucht jetzt auf Ukrainisch zu reden. Es ist für ihn echt nicht einfach, aber er möchte es wirklich tun. Und alle unterstützen ihn, weil alle diese Entscheidung getroffen haben.
Die Eltern von Xenia sind jetzt Flüchtlinge in Frankreich. Die Eltern von Ivan blieben in Donetsk. Xenia und Ivan versuchen, sich ihre eigene Kultur zurückzuholen und begannen bei der Sprache. Sie sind nicht die Einzigen. Im Dezember 2022 führte das Internationale Institut für Soziologie in Kiew eine Studie durch, die zeigte, dass immer mehr Ukrainer es ablehnen, Russisch zu sprechen und stattdessen Ukrainisch sprechen. 58% der Bevölkerung sprechen ausschließlich oder meistens Ukrainisch. Dagegen sprechen 15% nur oder hauptsächlich Russisch. Und 24% sprechen beide Sprachen gleichermaßen. Daraus wird deutlich, Sprache wird als ein wichtiger Bestandteil der Identität angesehen. Taras Kremin, Kommissar für die Verteidigung der Staatssprache, geht sogar noch weiter. Er sagt, Sprache spielt eine Schlüsselrolle bei der Staatsbildung.
Tatsächlich ist die Frage nach der Staatssprache für jedes Land, für jeden Bürger der freien Welt, eine existenzielle Frage, eine Frage der Identität, eine Frage des genetischen Gedächtnisses. Und unter den aktuellen Bedingungen der russischen Invasion ist dies auch eine Frage der Sicherheit, der Selbsterhaltung und der Konsolidierung der ukrainischen Nation.
Jeder große Krieg wird nicht nur auf dem Schlachtfeld ausgetragen, sondern findet auch in den Äußerungen von Kulturschaffenden, in den Lehrplänen sowie in der Erinnerungspolitik statt. Davon ist Taras Kremin überzeugt. Dazu gehöre auch die Überwindung der jahrhundertelangen Diskriminierung der ukrainischen Sprache.
Aus der Sicht der imperialen Politik der Sowjetunion war die Ukraine 300 Jahre lang geteilt in diejenigen, die Träger der wahren ukrainischen Identität waren. Entsprechend galten sie als zweitklassig. Und diejenigen, die Träger der Identität des Imperiums waren. Und diese sprachen Russisch. Sie konnten dementsprechend Karriere machen. Sie waren reich und hatten alle Chancen.
Auf diese frühere kulturelle, machtpolitische und ökonomische Dominanz setzte Russland, als es die Ukraine überfiel. Doch Wladimir Putin habe mit seinem Angriff nur das Gefühl der nationalen Identität in der Ukraine gestärkt, sagt der Kommissar für die Verteidigung der Staatssprache Kremin.
Meine Landsleute kämpften nicht nur mit Waffen, sondern sie flohen vor den Russen millionenfach aus dem Süden und Osten, entweder ins Zentrum der Ukraine oder ins westliche Ausland. Die Geflüchteten fingen an, sich ehrenamtlich zu organisieren. Sie boten ukrainische Sprachkurse an. In diesem Jahr gab es bisher an über 500 Orten Kurse, wo man kostenlos die ukrainische Sprache lernen konnte, organisiert von Freiwilligen. So etwas hat es noch nie gegeben. In keinem anderen Land der Welt gibt es Bürger, die Ukrainisch sprechen und die ihren Nachbarn oder völlig Fremden kostenlos Ukrainisch beibringen.
Xenia Filipowa, die mit ihrem Mann aus Mykolaiv nach Kiew geflohen ist, freut sich über das neue Selbstbewusstsein ihrer Landsleute. Sie kann sich noch gut erinnern, wie anders es in ihrer Heimatstadt war, als die ukrainische Sprache dafür stand, minderwertig und fehlerhaft zu sein.
Meine Einstellung hat sich grundlegend geändert. Ich bin sehr stolz auf unsere talentierten Ukrainer und Ukrainerinnen, die ein positives Bild meiner Heimat in der Welt fördern und zeigen, dass wir keine Leidtragenden, keine Opfer sind. Wir sind wertvoll, wir sind stark und wir sind frei. Das gefällt mir sehr gut, diese Aufwertung, die ich spüre. Heute Ukrainer zu sein, ist cool, ist herrlich und inspirierend.
Eine fröhliche Ksenia Filipowa, die erst durch die Flucht eine neue Haltung zu ihrer ukrainischen Identität gefunden hat. Um diese Identität zu festigen und zu vertiefen, wird alles Russische entfernt mit einer Rigorosität, die außerhalb der Ukraine nicht von allen verstanden wird und von manchen auch nicht gut geheißen. Zu Recht? Das möchte ich wissen von meiner Kollegin und unserer Osteuropa-Expertin Sabine Adler, die bei mir im Studio ist. Hallo Sabine.
Hallo.
Sabine, im Beitrag eben haben wir gehört, dass die ukrainische Sprache jahrhundertelang diskriminiert worden ist. Dass man, wenn man früher ukrainisch sprach, abgestempelt wurde als irgendwie ungebildet. Was wissen Sie darüber? War Russisch zu sprechen tatsächlich ein Zeichen dafür, dass man zu den Privilegierten gehörte?
Ja, eindeutig. Das war wirklich sozusagen die Herrschaftssprache. Und das hatte damit zu tun, dass mehrere Zaren tatsächlich Ukrainisch als Staatssprache verboten haben. Sie haben den Ukrainern, den Kindern in der Ukraine durchaus Schulunterricht angeboten. Aber dieser Schulunterricht fand auf Russisch statt. Und Kinder, die ganze Zeit nur ukrainisch gesprochen haben, das waren vor allem Bauernkinder, die haben kein Wort verstanden und die waren dann sozusagen Schulversager ohne wirklich eigenes Verschulden. Somit blieben solche akademischen Karrieren den Ukrainern eigentlich von vornherein verwehrt. Und dann hat dieser Zusammenhang noch einmal wirklich viel mit der deutschen Geschichte zu tun, wenn man sich in der Ostukraine umschaut, zum Beispiel Kharkiv ist so eine Stadt, die ist so stark zerstört worden im Zweiten Weltkrieg, die musste wieder aufgebaut werden, die war ein Industriezentrum und die wurde dann auch wieder eins und dafür wurden Spezialisten aus der gesamten Sowjetunion hingeschickt. Und die haben natürlich als Staatssprache Russisch gesprochen und somit waren diejenigen, die tatsächlich ausgebildet waren, Spezialisten waren, sind A, von woanders hergekommen, B, waren das immer Russischsprachige. Und wenn man mit Ukrainern spricht, wie hältst du es eigentlich mit dem Russischen und Ukrainischen? Dann ist das für den Osten der Ukraine klar, 60% der Bewohner waren russischer Nationalität. Die Sprache war also ganz klar Russisch. Aber die verstehen alle Ukrainisch. Und umgekehrt ist es zum Beispiel so, wenn man nach Lemberg kommt, nach Lwów, da ist es so, dass alle Ukrainisch sprechen, aber das Russische verstehen. Aber viele Ukrainer zum Beispiel auch in Kiew, wo vor der Invasion praktisch ausnahmslos Russisch gesprochen wurde, haben mir viele erzählt, dass die Familiensprache Ukrainisch ist und das ist die Kindersprache sozusagen.
Sabine, ich komme jetzt zu dieser Entrussifizierung in der Ukraine. Ich kann diese allumfassende Ablehnung persönlich von allem, was russisch ist, tatsächlich einerseits verstehen und andererseits aber nicht. Ich verstehe, dass der Hass und der Widerwille der Ukrainer gegen Russland so stark ist, dass es nichts anderes zulässt als die komplette Ausradierung. Aber muss man dafür auch Dostojewski und Puschkin und Tschaikowski und Rachmaninow entsorgen? Ist das nicht zu radikal?
Ich würde sagen, das ist sehr radikal. Das sind einfach wirklich sehr, sehr heftige Emotionen, die da im Spiel sind. Das sind keine rationalen Entscheidungen bei manchen Künstlern. Es gibt tatsächlich bei Puschkin eben auch Verse, die mit so einer Geringschätzung der Ukrainer verbunden sind. Und darauf zielt zum Beispiel die Ablehnung von Puschkin. Mhm. Aber es gibt natürlich Musik, Rachmaninow, Tschaikowski. Natürlich fragt man sich, was soll das jetzt eigentlich? Es ist auch nicht so, dass man sagt, also jetzt alle Ukrainer finden das nun wirklich sehr klug. Aber es gibt eben doch auch sehr viele, denen es eben so geht. Ich habe also zwei wirklich enge Freundinnen. Wir saßen zu dritt am Tisch und da flogen die Fetzen, weil die eine eben sagt, das hat etwas so Ungebildetes, das ist so undifferenziert, dazu sind wir eigentlich zu klug, um sowas zu machen. Und die andere sagte, ganz und gar nicht, wie kann man sich jetzt noch an dieser russischen Kunst freuen? Das ist doch nicht möglich, das muss man doch im Gesamtzusammenhang sehen. Und das ist wirklich total schwierig.
Kann man das irgendwie einordnen, wie viele der Ukrainer und Ukrainerinnen dahinter stehen und wie viele nicht?
Also wenn ich mit Ukrainern spreche, was ich ja regelmäßig tue, weil ich viele Kontakte habe, da ist es die Mehrheit, weil diese Verletzung einfach so unglaublich hoch ist. Und man muss auch sagen, das geht auch tiefer, es geht auch immer einher mit der Erklärung, von wegen, dass wir Brüdervölker sind. Wir waren immer der Kleine, immer der unterdrückte Bruder. Wir mussten uns immer von dem großen Bruder rumschubsen lassen. Wir sind nicht ernst genommen worden. Also es war auch immer so ein ungleiches Verhältnis. Und das kommt zum Beispiel auch zum Ausdruck. Also die Ukraine ist ein sehr rohstoffreiches Land. Und Rohstoffe in der Ukraine schlummern zum ganz großen Teil im Boden und wurden gar nicht gefördert. Zum Beispiel Lithium. Wichtig jetzt für die Energiewende. Titan wird abgebaut, aber auch noch nicht so lange. Und warum das nicht geschehen ist, schon längst zu Sowjetzeiten zum Beispiel, lag daran, erzählte mir eine wichtige Geologin von der Akademie der Wissenschaften. Sie sagte, das hatte damit zu tun, dass eben die Russen als die bestimmende Ethnie in der Sowjetunion darauf geachtet haben, dass die Vorkommen genutzt werden, ausgebeutet werden, die auf russischem Territorium liegen und nicht in den Sowjetrepubliken, weil die Sowjetrepubliken eben nicht so reich werden sollten, ist heute die Erklärung.
Ist das denn nur auf die Sowjetrepubliken zu beziehen, diese Distanzierung und jetzt mittlerweile auch den Hass zum Teil gegenüber Russland? Oder kann man das auch auf Länder wie Tschechoslowakei oder Polen ausbreiten? Ich nenne nur als Beispiel den vor kurzem verstorbenen Schriftsteller Milan Kundera. Der war der Meinung, dass die russische Welt zutiefst anders ist als die Welt Europas und er fühlte sich Europa zugehörig und nicht der slawischen Sprache. Ist das zu vergleichen mit der Ukraine?
Das erlebe ich auch so. Das erlebe ich in Polen so. Das erlebe ich im Baltikum so, in der Ukraine. Man fühlt sich einfach nicht zugehörig. Man sagt, das ist sozusagen die Grenze. Das heutige Russland, das ist eine andere Welt, zu der gehören wir nicht. Und das wird auch wirklich immer sehr deutlich gemacht. Also man möchte nicht mehr wahrgenommen werden als wir können alle Russisch und wir gehören noch zu diesem Land oder haben mal zu diesem Land gehört. Man distanziert sich also ganz, ganz klar. Und es geht so weit, dass bei der Ukraine es so ist, dass man zum Beispiel, wenn man in Veranstaltungen sitzt, mit Russen und Ukrainern. Natürlich könnten die jetzt Russisch sprechen, aber sie tun es nicht. Und ich habe zum Beispiel einen Schriftsteller getroffen, das ist Volodymyr Rafejenko, der kommt aus Kharkiv und der hat seit der Krieg in der Ostukraine herrschte, also ab 2014, sich entschieden, nicht mehr auf Russisch zu schreiben. Er ist ein wirklicher Erfolgsschriftsteller im russischsprachigen Raum. Er ist wirklich ausgezeichnet worden mit mehreren Prämien und so weiter. Und er hat gesagt, ich schreibe nicht mehr Russisch, ich lerne Ukrainisch. Der hat sich das selbst beigebracht und er hat seinen ersten Roman auf Ukrainisch geschrieben. Also auch in Ablehnung, in Distanzierung von diesem Land und natürlich vor allem von der Führung.
Sabine, zum Schluss die Frage, wird sich das irgendwann zu recht ruckeln und wenn ja, wann?
Ich bin da nicht so sicher. Ich glaube, das muss Teil eines Versöhnungsprozesses sein und das wird es hoffentlich. Wir wissen nicht wann. Möglicherweise in 2 Generationen, 3 Generationen. Ich weiß nur eins, ich finde, die Europäische Union hat mit dem Beitrittskandidaten Ukraine eine wirklich wichtige Verantwortung. Die Europäische Union muss gucken, dass dieser Hass, den die Ukrainer, Ukrainerinnen jetzt verspüren auf Russland, auf eine zivilisierte Weise bewältigt wird.
Soweit Sabine Adler, Osteuropa-Expertin des Deutschlandradio, über die Entrussifizierung in der Ukraine, die Gründe dafür und welche Verantwortung die Europäische Union mit der Ukraine für die Zukunft hat. Danke für das Gespräch, Sabine.
Gerne.
Morgen im Podcast geht es um Norwegen, das das Kohlendioxid lieber in der Erde verbuddelt, als es in die Atmosphäre zu lassen. Hilft das wirklich dem Klima? Dazu morgen mehr. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.